In der neuen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir Stefan Helm. Wir sprechen mit dem Cheftrainer der Veilchen über den bisherigen Saisonverlauf. Wie geht der Burgenländer mit Kritik um? Was muss ein Trainer heutzutage alles drauf haben? Und was sind die weiteren Ziele der Violetten in dieser Saison?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 231.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und freuen uns heute, den Cheftrainer der Wiener Austria begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und herzlich willkommen, Stefan Helm.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns ebenfalls sehr und sehr groß ist meine Freude auch, dass heute wieder der One and Only Alfred Tater diese Gesprächsrunde verstärken wird. Verstärken darf. Servus, Alfred.
Ja, grüße euch.
Ja, und komplettiert wird die heutige Runde, wie könnte es anders sein, mit dir, Martin. Servus, Martin. Konrad, zeige ich auch gleich deinen Nachnamen dazu.
Dere, grüße euch, um gleich mal ein bisschen ins Burgenländische zu kommen.
Ja, heute ja zwei Burgenländer hier im Audiobeweis dabei. Wir verraten nicht, um wen es sich handelt. Die Veilchen waren gestern in der zweiten Runde des ÖFB Cups in Öd gefordert, setzten sich am Ende knapp mit 3-2 durch. Stefan, wie kurz war denn danach ihre Nacht, ihre Schlafzeit, auch aufgrund der Rückreise und vor allem auch aufgrund des Spielverlaufs?
Ja, also kurz, aber aufgrund von der Reise natürlich. Wir sind gegen Mitternacht zu Hause, also im Stadion angekommen. Und jetzt am Vormittag hat es dann schon wieder das erste Training gegeben für die Spieler, die eine gewisse Belastung gebraucht haben, sodass wir uns bestens auf das kommende Spiel vorbereiten konnten. Und bin jetzt direkt vom Training raus, bin noch ein bisschen verschwitzt. Um jetzt pünktlich hier sein zu können.
Ja, nicht einmal die Dusche ist sich rausgegangen.
Du bist schon noch.
Ja, Gott sei Dank.
Nachschwitzen.
Ja, vor allem bei diesen Temperaturen ein aktuelles Thema natürlich. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Leistung Ihrer Mannschaft? War dann doch knapp.
Ja, war sehr knapp, war ein richtiger Cup-Fight und muss man auch sagen, dass wir denkbar unglücklich ins Spiel reingekommen sind und dann eigentlich schnell wieder die richtigen Verhältnisse hergestellt und dann verabsäumt, in der ersten Halbzeit da früher einen größeren Abstand herzustellen mit der Chance von Moritz Wels aus meiner Sicht. Und dann umso länger so ein Spiel dauert, umso mehr steigt dann die Chance, dass er so eine richtige Cup-Nacht wird. Aber dank Mandy Fischer, der momentan als Goalgetter gefragt ist, haben wir dann das noch innerhalb der 90 Minuten dann das richtige Ergebnis erzielen können und so gesehen war es mir im Cup, ist wichtig, dass man in die nächste Runde einzieht und wir haben auch viel rotiert, aber trotzdem hätten wir es uns, glaube ich, leichter machen können.
Ja, nur kurz zur Erklärung, also bereits nach 2 Minuten lag die Austria auswärts in Öd mit 0-1 zurück, Prelitz in der 10. mit dem 1-1 und Huskovic dann nicht einmal eine Minute später schon mit dem 2-1 Führungstreffer. Am Ende gab es daneben, wie schon bereits erwähnt, einen 3-2 Auswärtserfolg. Und Sie haben es auch gesagt, es wurde ordentlich durchrotiert in der Startformation im Vergleich zum 2-1 Heimsieg gegen den LASK, zuletzt in der Admiral-Bundesliga, brachten Sie gleich 8 frische Kräfte. Würden Sie das heute genauso machen und warum haben Sie praktisch so viel durchgewechselt? Musste das
ja, unbedingt also sein? Im Nachhinein ist ja was zwar nervenaufreibend, aber die Spieler haben dann schon gezeigt, bis am Schluss, dass sie das unbedingt machen wollten und wir waren zu dem einen oder anderen Wechsel waren wir ein bisschen gezwungen, weil wir nach dem LASK-Spiel ein paar kleine Blessuren gehabt haben. Und ja, ich habe schon Vertrauen, ich habe großes Vertrauen in den ganzen Kader. Und in dem Spiel, glaube ich, es liegt ja nicht an den einzelnen Spielern, sondern es liegt einfach daran, dass gewisse Automatismen natürlich dann leiden drunter, wenn man eine Mannschaft auf dem Platz hat, die jetzt weniger eingespielt ist. Das hat sich schon bemerkbar gemacht, das muss man ganz offen so sagen. Aber gleichzeitig kann man aus dem Spiel wieder Erkenntnisse ziehen. Und ja, letztendlich haben wir unser Ziel erreicht. Aber wie gesagt, ich sage ja immer, zum Weiterentwicklungsprozess gehören nicht nur gute Spiele dazu, sondern auch schlechte Spiele, sowie gute Trainings und schlechte Trainings zum Prozess dazugehören. Und da kann man genauso was mitnehmen, aber man muss halt schon die Dinge ansprechen, wo man glaubt, das könnte auch besser gehen.
Ja, so ist das im Leben, Alfred. Bei dir gibt es, glaube ich, nur gute Analysen, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Gut, im Cup haben wir jetzt schon gehört, Alfred, Klar, bekannterweise, da zählt nur das Weiterkommen, beziehungsweise ist das Wichtigste. Stefan Hemmer hat es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. Auch nach diesem Auftritt in Öd gibt es natürlich Lehren, die die Hauptentscheidungsträger natürlich daraus ziehen werden. Was ist deiner Meinung nach am Ende das Wichtigste? Was sollten die Lehren für die Wiener Austria sein nach diesem 3:2 Auswärtserfolg?
Die erste Lehre ist Achtelfinale. Das ist nämlich das Einzige, was immer zählt im Cup, dass man aufsteigt und am Ende vielleicht den Cup auch einmal holt. Das ist das eine. Das andere ist interessant, finde ich, dass Philipp Wiesinger einmal jetzt gleich von Start weg dabei war, der ja auch eine gewisse Problematik hatte mit Verletzungen. Und auch, dass Shahin Radlinger von Mirko Kosch ersetzt wurde im Tor. Also der Trainer hat durchaus eine Wahl getroffen, die zukunftsorientiert ist, weil man natürlich immer wissen will, ob diejenigen Spieler, die man jetzt noch in der Hinterhand hat, sozusagen im Talon, dann im Ernstfall auch Leistungen bringen können. Und da würde mich eben interessieren, wie zufriedener, Stefan, warst du mit dem Torhüter beziehungsweise auch mit Philipp Wiesinger?
Ja, dann beginne ich bei Mirko Kost, der ja ganz klar das Standing bei uns hat, dass wir mit ihm eine richtig starke und verlässliche Nummer 2 bei uns in der Mannschaft haben. Und er ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft, weil aufgrund von seiner Persönlichkeit und er hat sich das erarbeitet, dass auch wenn die Wahl auf den Sami Radlinger gefallen ist, dass er im Cup uns vertritt. Und aus meiner Sicht, wir haben das analysiert gemeinsam, war so, dass er seinen Job gut gemacht hat. Die eine oder andere Kleinigkeit kann man immer verbessern, aber alles in allem war er der Rückhalt, den man sich wünscht, bei die zwei Gegentore, soweit wir das beurteilen konnten, in Absprache mit dem Tormann-Trainer, war sehr schwierig, also bis unhaltbar, aber er war in zwei, drei anderen Situationen der sichere Rückhalt, der er immer ist. Und beim Philipp Wiesinger ist es so, dass er natürlich auf einen sehr großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Er ist gewohnt, auf höherem Niveau zu spielen, aber natürlich hat er jetzt eine sehr lange, etwas längere Ausfallzeit hinter sich gehabt. Gerade bei ihm war es so, dass er hat nichts verlernt. Ich glaube, dass er physisch auch noch nicht da ist, wo er sein kann. Das ist ja gar keine Frage. Er hat jetzt am letzten Wochenende die ersten 90 Minuten absolviert. Und dementsprechend war das, glaube ich, für ihn aber ein erfreuliches Ereignis gestern.
Ja, hat er lange Zeit beim LASK gespielt, hat, glaube ich, rechts hinten dann in der Viererkette verteidigt. Philipp Wiesinger, ja, 30 Jahre mittlerweile alt, darf man schon sagen. Sie kennen ihn noch aus Ihrer Zeit beim LASK. Martin, hat es sich überrascht, dass Philipp Wiesinger gestern vom Beginn weg dabei war? War sein Pflichtspieldebüt für die Kampfmannschaft der Wiener Austria zuvor, Regionalliga Ost für die Young Violets im Einsatz gewesen? Wie siehst du diese Personalie? Glaubst du, kommt er noch einmal, findet er noch einmal zur alter Stärke zurück? Da hat es ja auch so eine Geschichte gegeben. Anmeldefrist verpasst, gemeinsam mit Thomas Salamon. Also,
inwiefern? Ja, das ist eine technische Frage, das ist ja geklärt mittlerweile und damit brauchen wir auch nicht weiter darüber diskutieren. Es wird schon intern wahrscheinlich Gründe gegeben haben, warum vielleicht da nicht so im Vorfeld exakt darauf geschaut worden ist, weil es halt auch in den verschiedenen Statuten auch immer wieder Überraschungen gibt mit Spielern, die eben länger nicht dabei waren. Fakt ist, der Stefan hat schon gesagt, der Kader ist groß. Also was heißt Wiesinger? Wiesinger ist ein Teil des Kaders im weitesten Sinne, weil er halt natürlich auch Zeit braucht. Ist ja bei Ragus dasselbe. Wenn einer über Jahre nicht spielt, dann muss er natürlich über die zweite Mannschaft versucht werden, dass er wieder auf dieses Niveau kommt. Und der Cup gegen einen Regionalligisten bietet sich halt dann natürlich auch an. Also der Stefan hat gemeint, der Kader ist breit. Wenn nicht in einem Zweitrundenspiel im Cup, wann dann? So ein Spieler, die matchfit sind, die Chance bekommen, wieder auf dieses Niveau auch näher hinzukommen. Ich glaube nicht, dass es im September sein wird, wenn die Austria gegen Rapid, der Derby spielt oder gegen Salzburg, dann geht davon aus, dass dann wahrscheinlich andere Spieler für den Stefan Helm, für den Cheftrainer wichtiger sind.
Ja, jetzt hat es eben das Pflichtspieldebüt von Philipp Wiesinger gegeben und interessierte Fans, User, wie auch immer, stellen online Fragen. Kommen wir dann auch gleich zu Christopher Stroh, der fragt, wann gibt es das Comeback von Marco Ragusch in der Kampfmannschaft Stefan Helm? Ich denke, das wird noch ein wenig länger dauern. Liege ich da richtig?
Naja, ich bin vorsichtig optimistisch. Also man muss echt in Marco, ist ja immer wichtig, der Austausch mit Marco direkt, aber er hat vor letzte Woche so sein Debüt gegeben in der Regionalliga Ost bei den Young Violets für 15 Minuten. Jetzt macht er dann erst vor 2 Wochen, letzte Woche waren es dann schon 20, 25 Minuten und er wird wahrscheinlich jetzt am Wochenende, werden wir schon wahrscheinlich, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wahrscheinlich um die 45 Minuten auflaufen und er trainiert ja seit Wochen bei uns als vollwertiger Spieler mit und dementsprechend spricht sehr viel dafür, dass er auf einem richtig guten Weg ist und man sieht auch in jedem Training seine Qualitäten und wie er Freude hat, dass er wieder auf alles zugreifen kann, was ihm zur Verfügung steht und dementsprechend, wie gesagt, bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir ihn durchaus im Herbst schon bei uns in der ersten Mannschaft auch die ersten Einsatzzeiten dann geben können.
Ja, er war übrigens vor 2, 3 Wochen ja bei Toc und Tore zu Gast. Da hat er ja auch diesen Optimismus durchaus ausgedrückt und hat gesagt, natürlich muss er erst sich wieder gewöhnen an all das, was er über Jahre nicht konnte, nämlich Mannschaftstraining, die gesamten Spielformen. Aber was mich da interessieren würde, aus dem Eindruck von dir, Stefan, aus dem Training, weil Ragusch war vor ein paar Jahren, vor 3, 4 Jahren, die Zukunftshoffnung. Auf der Position in Österreich, es gibt ja nach wie vor nicht so viele Mittelstürmer, nämlich noch wirklich Mittelstürmer, der aber vieles vereint, ja, also sowohl technisch, körperlich, kopfballstark, abschlussmäßig. Findest du oder siehst du im Training auch genau diese Attribute, die ihn damals ausgezeichnet haben vor seinen langwierigen Verletzungen? Hat er die wieder? Kann er dann auch tatsächlich wieder dieser Unterschiedsspieler werden?
Ja, also es ist interessant, dass du sagst, weil genau das ist es nämlich. Man sieht, dass er genau das hat und anscheinend, ich weiß es ja nicht, weil ich habe es nicht gehabt, aber er hat es anscheinend und anscheinend ist es so, dass man es nicht verlernen kann. Ja, man sieht bei jedem Abschluss, dass er eine Idee dahinter hat, ob mit Kopf, mit rechts, mit links, teilweise auch mit anderen Körperteilen. Er ist auch der im Strafraum immer wieder Sachen macht, wo man gar nicht dran denken würde, dass man es so anlösen könnte. Also dieses Repertoire hat er anscheinend nach wie vor zu 100% zur Verfügung. Ja, ich glaube, dass in die großen Spielformen merkt man, dass er physisch noch nicht da ist, wo er hingehört. Das ist vollkommen normal. Aber wenn ich seine Qualitäten speziell im Abschluss anschaue, aber auch im Bällefest noch ablegen, er hat hinter jedem Kontakt dieser Idee. Also es macht echt Spaß, ihm dazu zu schauen. Und das kann ich definitiv bestätigen. Das, was ihn damals ausgezeichnet hat, das hat er definitiv jetzt auch noch.
Gut, Stürmer waren sie keiner, aber ich kann bestätigen, sie waren ein sehr spielstarker Innenverteidiger und dann auch im zentralen Mittelfeld beheimatet. Leitsatz war immer hart, aber fair, kann ich mich erinnern. Alfred, das hören wir natürlich sehr gerne, dass Marco Ragusch immer weitere Schritte tätigt, um wieder im Profifußball ja, tatsächlich Fuß zu fassen. Wir haben nur damit gemeint, dass Philipp Wiesinger da vielleicht schon etwas weiter ist, weil er eben gestern dann schon im Einzel 2 im Cup, aber da drücken wir ihm natürlich die Daumen nach dieser langen Leidenszeit. Alfred.
Ja, das ist keine Frage, weil damals, wie er beim Lasker wirklich super Leistungen geboten hat, da hat man schon gedacht, dass er ein zukünftiger Teamspieler ist und dann ist eben diese Misere passiert. Aus meiner Sicht ist allerdings jetzt die Sache so, wenn ich jetzt den Blick abwende von Wiesinger oder auch von Ragusch auf den Kader prinzipiell, den finde ich extrem interessant derzeit. Zum einen, wenn ich bei der Verteidigung bleibe, sehr viel Routine. Jetzt mit der Verpflichtung von Dragovic sowieso, aber auch schon davor waren viele Spieler, die durchaus routiniert sind. Und im Gesamten sehe ich dann so einen Mittelbau eher nicht so stark, ja, also Spieler um die 25. Da sehe ich gerade jetzt der Fitz vielleicht dabei. Und dann aber gibt es sozusagen auch diese ganz junge Garde, die da mitmischt momentan beim Kader. Und da ist sehr viel Vielversprechendes am Werken, denke ich. Also da gibt es einige Junge, die schon in Spielen eingewechselt wurden und gute Leistungen geboten haben. Also ich finde, der Kader ist ausgeglichen, extrem ausgeglichen hinsichtlich des Routinefaktors, der ja wichtig ist, Stichwort Fischer auch natürlich, und auch ganz junge Spieler wie Maybach oder wer dann sonst noch dabei ist. Also da sind viele, viele dabei, die sehr interessant sind, Alexa auch unter anderem zu nennen. Daher, Stefan, du hast jetzt also routinierte Spieler im Trainingsprozess und viele junge im Trainingsprozess. Das ist natürlich auch für den Trainer eine Herausforderung, das nämlich ineinander zu führen. Weil man weiß ja, dass routinierte Spieler anders an ein Training herangehen, durch Erfahrung etc., als Junge, die sehr viel Ehrgeiz besitzen etc. und vielleicht dann die Übersicht vermissen lassen. Mich interessiert, Otto, wenn ich das so fragen darf.
Natürlich darfst du das.
Aus Trainersicht ist das für mich sehr spannend. Sehr viele junge, talentierte Spieler, leider auch einige Verletzte in der Vergangenheit, wenn ich an Wustinger oder El Scheibe denke, aber auch sehr viele Routine drinnen. Daher, wie läuft das sozusagen der prozessorientierte Weg ab, den du eingeschlagen hast mit diesen Segmenten?
Ja, also ist wirklich, wie du es richtig sagst, auch total interessant für mich und ein total positiver, aber es ist eine total positive Erfahrung für mich, weil ich echt sagen muss, unsere erfahrenen Spieler sind hier bei der Austria eine sehr gute Leistungskultur etabliert. Das heißt, beim Training ist seit dem ersten Tag, seit ich hier bin, ist ein richtig guter Zug drinnen und sie gehen auch mit den jungen Spielern sehr gut um. Also werden alle mitgenommen und auch die Inputs, die mir wichtig sind, merke ich richtig, dass die Mannschaft lernhungrig ist. Und also ich will gar keinen erwähnen, weil es sind die Jungs und oder die erfahren eine richtig gute Kultur geschaffen, was das betrifft. Und der Drago ist ja etwas später dazugestoßen und er ist auch ein Paradebeispiel dafür, weil du das gesagt hast, wie so im Training die Herangehensweise. Und da ist genau der Drago, wie ich erwähne jetzt den Drago, weil er jetzt dazugekommen ist. Er gibt in jedem Training 100% und er lebt es vor. Und ich sage, das sind genau die Dinge, wo die Jungs sehen, okay, warum hat der 100 alle in der Spiele gemacht, er zeigt es in jedem Training vor, der nimmt sie nie raus, er geht in jedem Zweikampf zu 100%, ist der Erste, der noch extra Schichten schiebt. Und wie gesagt, ich hebe nur den Drago heraus, weil er als Letzter dazugekommen ist, auch die anderen erfahrenen Spieler und da eine richtig gute Kultur etabliert bei der Austria. Und so gesehen ist es als Trainer, macht es richtig Spaß, mit der Truppe zu arbeiten. Und deswegen sage ich, ich betone das auch relativ oft, bin überzeugt, wenn wir so weitermachen, dann werden wir, glaube ich, sehen noch extrem viel Potenzial in der Truppe, wo wir uns hinentwickeln können. Und da bin ich überzeugt, dass wir das auch abrufen werden, immer mehr.
Ja. Verzeihung, wollte Sie nicht unterbrechen, Alexander Dragovic, weil Sie den schon erwähnt haben. Natürlich habe ich den auch auf meiner Liste stehen als Thema, denn unser neuer Experte Thomas Silberberger hat gemeint am vergangenen Wochenende, okay, jetzt hat es eine Systemumstellung gegeben. Davor war die Dreierkette in der Defensive, jetzt ist es die Viererkette. Er kann sich gut vorstellen, dass Sie sich, Stefan, mit Alexander Dragovic zusammengesetzt haben. Natürlich, das ist ein 100-facher Nationalteamspieler, der verfügt über unglaublich viel Routine. Sich mit ihm zusammengesetzt haben und einmal ihm zugehört haben, wie er das Ganze sieht, auch taktisch von der Grundidee. Ist das so passiert? Wie stark ist er in Ihre Ideen mit eingebunden?
Also es ist natürlich normal, dass man sich mit den erfahrenen Spielern tauscht man sich aus über gewisse Dinge und lässt sich auch teilhaben an die Gedankengänge, die man als Trainer hat. Aber es wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, dass sie jetzt eingebunden sind in die Entscheidung, ob wir drei oder vier Ketten spielen. Ich habe das, es ist so, dass wir sowohl Viererkette als auch Dreierkette in der Vorbereitung trainiert haben und gespielt haben. Und ich betone das eigentlich immer, dass ich sage, so ein, zwei Formationen zwischen diesen sollte man relativ problemlos switchen können, obwohl ich nicht der bin, der jetzt permanent adaptieren möchte, sondern ich bin schon ein Fan davon, dass man dann einmal bei einem System bleibt. Und das ist aus meiner Sicht aber dann personalabhängig. Und mit dem Ausfall von Joe Handel habe ich ein besseres Gefühl gehabt, dass wir Dreierkette spielen und mit der Ankunft mit Alexander Dragovic und auch mit ein, zwei anderen Personalien in Kombination habe ich die Überzeugung gehabt, dass wir mit der Viererkette oder war agieren können, aber da war auch ein Grund, als wir umgestellt haben, dass ich einen zusätzlichen Offensivspieler auf den Platz bringen wollte und dementsprechend hängt es immer zusammen und ja, man tauscht sich aus mit seinen erfahrenen Spielern, aber so die grundlegenden Entscheidungen, so das mache ich dann mit mir und mit dem Trainerteam aus und man versucht dann die Formation zu finden und die Ausstellungen, wo die Spieler ihre Stärken am besten ausspielen können.
Aber spricht es nicht gerade dann, wenn ich die Namen und Spieler habe, weil du sagst, die Stärken ausspielen für eine Dreierkette, Dragovic, Martins, Handel,
Handel derzeit verletzt eben.
Vielleicht, ja, wenn alle fit sind, sagen wir mal so. Martins ist ja nicht ganz fit, aber wenn Galvao wieder, also könnte ja auch statt Martin spielen oder statt Handel, spricht es dann nicht eher für die Dreierkette, wenn man das Thema Geschwindigkeit auch noch anspricht?
Ja, also wie du richtig sagst, es spricht manches dafür und manches dagegen und es hängt auch ein bisschen davon ab, gegen welchen Gegner wir spielen. Wenn wir gegen einen Gegner spielen, wo man halt einfach sagen muss, okay, vielleicht brauchen wir die etwas defensivere Variante, dann geht man vielleicht mehr auf die Fünferkette. Wenn man den Eindruck hat, in dem Spiel will ich meine ganze Offensivpower auf den Platz bringen, dann gehe ich mehr auf die Viererkettenvariante, weil ich einen zusätzlichen Offensivspieler bringen kann. Und dann kann ich dazwischen, also während dem Spiel, immer noch reagieren. Also ich kann offensiver werden oder defensiver. Und darum ist es wichtig, dass wir in diesen beiden Formationen aber die Verhaltensweisen fast auf keiner Position großartig verändern müssen. Das ist nämlich gewährleistet, wenn ich vom 4-2-3-1 oder vom 4-3-3 aufs 3-4-3 oder 5-4-1 wechsle. Und da sehe ich eher einen wichtigen Punkt, dass sie die Verhaltensweisen auf den Positionen, dass die fast genau gleich bleiben, weil so müssen sie die Spieler kaum umstellen, aber man hat einen Spieler mehr in der Defense und da haben wir einen Spieler mehr in der Offensive.
Ja, und der Trainer muss ja immer irgendwen raussetzen und nur damit dann jemand spielt, die Systematik so zu verändern. Alfred, ich kann mich erinnern, ich hoffe, ich tue da jetzt nicht unrecht, Vorgänger Michael Wimmer, da war immer diese Dreierkette und ich habe tatsächlich mit vielen diskutiert und habe auch gesagt, da beraubt sich die Austria durch einen Offensivspieler, sprich Torgefahr und so weiter und so fort. Soll jetzt beileibe natürlich keine Kritik am ehemaligen Trainer der Wiener Austria sein, aber ist nur etwas, was man natürlich andenken kann. Diese Variabilität unter Stefan Helm, dieses Switchen zwischen zwei Systemen, ist das nicht schon das Minimum, was man heute drauf haben sollte?
Ja, aber da bewertet man die Systemfrage zu stark, weil nämlich aus meiner Sicht die Position, den Spieler hat, da muss er dann gemäß des sogenannten Spielplans alles aus dieser Position herausholen. Ja? Und deshalb, ich bin immer eher ein Fan davon, von der Spielanlage zu sprechen und nicht so sehr vom Spielsystem. Und je nachdem, wie eben die Spielanlage gewählt wurde und der rechte Außenverteidiger zum Beispiel die Aufgabe hat, noch mehr Druck zu machen über rechts, na gut, dann wird er das machen. Ist er allerdings Teil der Fünferkette, dann wird er sich mehr nach hinten orientieren. Zusammengefügt, das Wesentlichere ist die Spielanlage, der sogenannte Spielplan und was dann die Spieler gemäß ihrer eingesetzten oder vorgegebenen Position aus dieser Position machen hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung. Also diese Systematik ist immer ein wenig zu hoch bewertet.
Stefan, ich finde, Sie haben was Hochinteressantes gesagt vorhin. Sie haben gemeint, es geht darum, die Stärken der Spieler zu forcieren und sozusagen nicht sein eigenes Ding als Trainer durchzuziehen. Jetzt sind Sie unter Anführungszeichen noch ein recht junger Trainer, zumindest im Profifußball in Österreich. Ist das etwas, womit Sie schon noch zu kämpfen hatten, beziehungsweise was Sie erst lernen mussten? Sie waren ja auch zuvor beim SK in St. Pölten in der zweiten Liga tätig, zu sagen, es geht nicht so sehr darum, wie ich den Fußball haben möchte, sondern eben darum, eine Mannschaft zu haben und zu sehen, was sind da die klaren Stärken und Schwächen. Ist das etwas, was Sie auch erst lernen mussten oder so schon immer in sich hatten?
Ja, also so grundsätzlich ist so, dass ich praktisch vor ziemlich genau 10 Jahren oder ungefähr habe ich meine erste Mannschaft übernommen und jetzt bin ich so
beim Magen.
Ja, genau. Und seit 7 Jahren ungefähr, 6,5 Jahre im Profifußball war ich unter sieben unterschiedlichen Profitrainerteams gearbeitet habe und auch unterschiedliche Mannschaften als Cheftrainer die Verantwortung haben durfte. Und natürlich entwickelt man sich als Trainer immer weiter. Man hat zuerst einen Zugang, wie stellt man sich selbst das Spiel vor, mit dem Ball und gegen den Ball. Und dann lernt man halt immer mehr dazu. Und ich finde, dass es, also aus meiner Sicht ist es so, dass, ich weiß nicht, ob es in Ausland auch so ist, aber bei uns ist es sehr viel so Schubladendenken. Was ist das für ein Trainer? Steht der für das? Pressing, Ballbesitz oder ist er ein Notebook-Trainer oder nicht? Das taugt mir gar nicht so. Ich bin der Meinung, so.
Ist es in der Schweiz anders?
Gefühlt ein bisschen weniger, ja. Gefühlt macht jeder Trainer mehr alles, wenn man das so sagen darf. Es ist nicht so, das ist ein Pressing-Trainer, das ist ein Ballbesitz-Trainer, sondern es ist gefühlt ja. Gefühlt ist es in der Schweiz nicht ganz so schubladenmäßig.
Ja. Sie waren bei Grasshoppers Zürich, haben dort die U21 trainiert. Davor waren Sie Co-Trainer von Thorsten Fink, der Sie ja damals von Sky, da waren Sie Spielanalyst, zur Wien Austria geholt hat. So, das nur kurz zusammengefasst. Verzeihung, Stefan, bitte.
Genau, und so habe ich meine Erfahrung gemacht und Natürlich hat man seinen Zugang, wie man im Fußball sieht. Aber wie ich jetzt eben gesagt habe, ich sehe mich gar nicht so als der Pressing, der Ballbesitzer oder der was auch immer Trainer. Ich glaube, dass es mein Zugang ist, dass ich meine Idee habe für Fußball, aber dass ich die Spielweise wähle, wo ich mit der Mannschaft den für mich besten Fußball spielen kann. Und der sollte dann auch noch Hand in Hand mit erfolgreichem Fußball gehen und attraktiv sein. Und da habe ich, glaube ich, eine gewisse Flexibilität.
Ja, und vor allem Adaptionen, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiges Wort. Alfred, wie siehst du die Diskussion, wenn ich dich jetzt aktuell, ich frage dich jetzt einfach, sag mir eine Mannschaft, du siehst dir die Spielweise, die Grundausrichtung an und du sagst, das kommt deiner Vorstellung vom idealen Fußball am nächsten. Welche Mannschaft würde dir da einfallen?
Der ideale Fußball, der mir am nächsten kommt, warte Sekunde, ist der, das sogenannte Trainerauge. Das heißt also, er schaut auf den Kader, auf jeden einzelnen Spieler und analysiert diesen nach dessen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den drei Analyseebenen, psychosoziale und so weiter und so fort. Du kennst diese Geschichte, glaube ich. Ich brauche das nicht weiter ausführen.
Ich habe immer einmal, sehr aufmerksam zugehört.
Das ist einmal das eine. Das heißt einmal ein Gesamtschau über den Möglichkeiten, die der Kader bietet. Anschließend macht sich dann der Trainer Gedanken darüber, wie könnte ich jetzt dieses Team so zusammenführen, dass es erfolgreich ist, weil das hat der Stefan erwähnt, das ist ja der wesentliche Punkt überhaupt im Profifußball. Und da glaube ich, ist eine Sache ganz entscheidend, du musst ein Befähigungstrainer sein. Heißt also, in der Lage zu sein, aus jedem einzelnen Spieler seine Fähigkeiten herauszukitzeln und herauszukitzeln, dass der das wirklich auch auf das Feld bringt. Und oft ist es aber so, oder war das in der Vergangenheit des Öfteren so, dass die Trainer ihr Bild hatten vom Fußball, die Spieler dann auf diese Position stellten, wo sie das erfüllen mussten, was der Trainer von ihnen verlangte, unabhängig davon, ob die dazu in der Lage waren oder nicht. Also, dass man die Fertigkeitstrainer, nenne ich diese, ja, also die also ganz starr ihren Plan durchgezogen haben. Ich bin ein absoluter Fan des Trainersauges und des Befähigungsfußballs.
Ja, weil wir, eigentlich müssten wir jetzt aufhören, oder Stefan? Weil so viele gescheite Sachen, da können wir nur abstiegen.
Sehr gescheite Sachen, ja.
Genau. Und Befähigungstrainer. Da kann man nur sagen, der Alfred, weil er das Wort Entwicklung nicht so gern hat.
Ja, richtig.
Sagt er jetzt Befähigung. Ah, okay. Also, gell, weil die Wahrheit ist, er will damit zum Ausdruck bringen, ein Trainer, und da stimme ich ja dem Alfred zu, sollte erkennen, welche Möglichkeiten ich in meinen Spielern sehe und um mit meiner Mannschaft natürlich dann ergebnistechnisch erfolgreich zu sein. Denn am Ende des Tages geht es natürlich um jeden Einzelnen zu entwickeln, aber ich muss natürlich auch schauen, dass ich Punkte mache, weil sonst wird der Stefan Helm nicht ewig Trainer sein, außer es gehört ihm der Verein. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, über die reden wir vielleicht.
Dann wird's irgendwann,
bei der Auswahl gibt es ja viele Martin, Themen.
Ich wollte gerade sagen, selbst das wird irgendwann schwierig, sollte, selbst wenn die Auswahl gehört.
Aber das wollte ich Ihnen sagen, und das finde ich ja ganz interessant, und um jetzt da einzumengen, ich glaube, das unterscheidet schon die Trainer, auch wenn man sie nicht schubladisiert, so vielleicht sollte, wie es der Stefan Helm vorhin gemeint hat. Aber es gibt natürlich Trainer, die von sich aus überzeugt sind, wie der Fußball zu funktionieren hat. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass sie erfolgreich sind, nämlich dass sie entweder die Spieler schon haben bei dem Club, wo sie hinkommen, oder aber sie haben die Möglichkeit, im Laufe von mehreren Transferperioden sich diese Spieler zu holen, damit das eben funktioniert. Wenn du aber plötzlich kommst als junger, neuer Trainer und einen Kader hast, der durchgemischt ist, dann glaube ich, musst du dich anpassen. Und ich sage, in Österreich siehst du einfach Trainer wie Chris Ilzer. Da läuft es in ersterer Richtung, nämlich so, wie es sich der Trainer vorstellt und nur so. Ist manchmal vielleicht zum Anschauen übrigens das Art von Fußball, die Art von Fußball, dieses Pressing, gar nicht so angenehm, finde ich, für mich zum Beispiel, weil da halt weniger Ballbesitz ist zwischendurch und wo der Ball vielleicht ein bisschen so läuft, auch zwischendurch, so wie man halt den Fußball auch kennt. Aber noch einmal, es geht um erfolgreich zu sein und das ist ja dadurch legitim und das macht den Fußball so faszinierend, dass es total viele Wege gibt, um erfolgreich zu sein. Und der andere Weg ist eben, dass du dich auf den Kader sozusagen auch, glaube ich, fokussierst. Und ich nehme mal an, beim Stefan Helm gilt beides. Er hat zwar eine Vorstellung von Fußball, aber er muss sich eben auch an die Möglichkeiten richten, die ihm der aktuelle Kader gibt.
gut, Chris Ilzer kann man jetzt sagen, ist auch zu Sturm gekommen, da hat es noch etwas anders ausgesehen. Da hat dann auch eine Entwicklung natürlich stattgefunden. Weißt du, Martin, wie es von dir gemeint war. Aber Stefan, ist das etwas, was für Sie dann schon auch ein Thema war beziehungsweise ist bei der Austria? Das wissen wir alle, da ist finanziell derzeit wenig möglich, was Transfers betrifft, was Neuzugänge betrifft. Deswegen Prelez und Malone, wo ich übrigens finde, nicht nur ich, da gibt es viele Meinungen. Die sagen, das sind Top-Neuzugänge, die kennen die österreichische Liga, sind eben ausgeliehen. Ist das etwas, wo Sie sagen, darauf habe ich mich fix eingelassen, da weine ich gar nicht herum oder sage meinem Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, ich will noch den Neuzugang und den Neuzugang, weil es ohnehin keinen Sinn macht, und sagen, das kommt dann alles Schritt für Schritt, weiß nicht, wie es dann aussieht, noch bis zum 5. September, da ist ja noch das Transferfenster in Österreich geöffnet. Könnte sich da noch etwas tun oder sagen Sie, nein, der Kader, der steht für mich so und damit auch gut?
Ja, also jetzt sind ja verschiedenste Punkte angesprochen worden. Also ich will ganz gerne zu dem was der Alfred vorhin gesagt hat, zu dem Befähigungstrainer, also welchen Begriff man dann verwendet, ist, glaube ich, für den Alfred sehr wichtig, für mich nicht ganz so wichtig, aber sinngemäß bin ich total auf deiner Seite. Ich bin der Meinung, dass du als Trainer bist du ein sehr wichtiger Mitarbeiter vom Verein, aber du bist nicht der im Verein sagt, wo er sich hin zu entwickeln hat. Zumindest müsste das schon eine spezielle Konstellation sein. Und ich glaube, das beinhaltet auch, dass wenn ich so einen Trainer habe, dass ich dem eine gewisse Zeit gebe, weil, wie der Alfred vorher angesprochen hat, dass du auch die Spieler alle einmal bewerten musst, wie passen die alle zusammen und dann eben in weiterer Folge schaust, wie gut funktioniert das, und im Zuge dessen komme ich jetzt auf das, was du sagst, die Kaderzusammensetzung. Und das ist eben auch wieder ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und das ist auch wieder meiner Meinung nach, Endverantwortung liegt in dem Fall beim Verein. Aber umso besser die Abstimmung ist mit dem Trainer, glaube ich, umso besser kann es funktionieren. Und da bin ich, auch wenn die Möglichkeiten vom Verein, wobei da bin ich jetzt nicht im letzten Detail eingebunden, aber es ist ja kein Geheimnis, dass man natürlich aber so wie jeder andere Verein auch, irgendwo dann begrenzt ist mit den Mitteln, bin ich der Meinung, dass wir einen sehr interessanten Kader zusammenstellen konnten, mit erfahrenen Spielern, mit jungen Spielern und auch mit Spielern, die so auf dem globalen Markt, glaube ich, sehr interessant sein können, weil es letztlich ja immer darum geht, kann man irgendwo eine Transfererlöse erzielen. Und so gesehen, habe ich jetzt vorhin schon kurz erwähnt, ganz viel Potenzial, und gleichzeitig ist aber auch so, wir sind relativ früh in der Saison, es sind einige Spieler erst vor, ich glaube, sind es 14 Tage zum Kader dazugestoßen, wir sind noch lange nicht, dass wir unser komplettes Potenzial ausschöpfen können, und da sehe ich richtig gutes Potenzial, und dementsprechend bin ich, was das betrifft, sehr zufrieden. Ja. Aber wie der Martin auch gesagt hat, es ist halt immer, man muss diesen Spagat, den muss man immer schaffen. Man muss kontinuierlich punkten, und parallel dazu kann man dann die Mannschaft, die Spielweise und das alles natürlich verbessern, aber das ist mehr oder weniger plus minus überall gleich.
Noch kurz die Nachfrage, gibt es irgendwelche Überlegungen, dass sich transfertechnisch bis zum 5. September noch etwas tut? Zugangsseite, Abgangsseite?
Also auf der Zugangsseite, glaube ich, der Manuel Ortlechner vor ein paar Tagen vermeldet, dass sie nichts mehr tun wird, und wenn alle fit sind, muss man sagen, haben wir aktuell sogar, sage ich mal, einen recht großen Kader. Ja. Zu klein ist er dann nicht.
Jetzt haben wir auch gehört, natürlich, die Wiener Austria ist ein ganz spezieller Verein. Es geht im Fußball oft sehr schnell. Wir erinnern uns das aus in der Qualifikation Conference League. Danach, gut, Stichwort Konditionsthema, ist das etwas, was Sie dann im Nachhinein bereuen? Da haben sich viele Fans darauf aufgehängt und haben gesagt, also das kann doch nicht sein, am Anfang der Saison darf das kein Thema sein. Wobei Sie schon auch gesagt haben, also es war jetzt nicht der Spielrhythmus das große Problem. Sind Sie da falsch verstanden worden oder ist das schon etwas, wo Sie sagen, na gut, okay, habe ich dazugelernt. Das ist natürlich dann ein anderer Fokus, in dem ich jetzt stehe.
Ja, fällt in die Kategorie, was wir gerade thematisiert haben, was euer Lieblingsthema gerade vom Alfred ist, nämlich Begrifflichkeiten. Und ich habe es eh noch im Nachhinein gesagt, es war unglücklich formuliert, weil eigentlich habe ich Bezug genommen auf ein anderes Thema. Es war nicht im Zusammenhang mit der Spielleistung von dem Spiel gesetzt, aber ja, ich habe es falsch formuliert. Ich habe aber ziemlich schnell drauf, weil da war ein Termin mit unseren Ultras und Fans, habe ich das bei denen zumindest gerade rücken können, und dementsprechend war ja, ist nicht top gelaufen, aber war jetzt auch kein großer Beinbruch.
Aber man lernt ja nur aus solchen Dingen, dass man wahrscheinlich auch dann in der Wortwahl und gerade im Umgang mit Medien besonders vorsichtig sein muss. Ja. Ist ja bei uns gut aufgehoben, wobei in dem Zusammenhang könnt ihr ja gleich mal sagen, jetzt hat der Stefan Helm mit der Austria in der Saison 8 Pflichtspiele und wenn ich mir das anschaue, 5 Siege, weil das eine, das Rückspiel, auch wenn man dann im Elfmeterschießen ausgeschieden ist, das gilt ja als Sieg, hat 7 Punkte nach 4 Spieltagen, gleich viele wie Rapid, wie der große Stadtrivale und man hat irgendwie den Eindruck, jetzt lassen wir mal das Rapid-Spiel gegen Blau-Weiß kurz auf Seite, man hatte den Eindruck, ja, bei Rapid ist kurz vor der Meisterschaft und bei der Austria geht es eigentlich nur mehr um einen Klassenerhalt und das ist alles nicht, oder korrigiert mich, aber es ist Punktegleichheit mittlerweile in der Tabelle.
Ja, aus den vergangenen 4 Pflichtspielen 3 Siege, ungeschlagen, dazu noch das Remis in Hartberg. Stefan, ist das etwas, was Sie jetzt auch merken, was das Selbstvertrauen der Spieler betrifft? Das ist dann einfach, das Wichtigste sind die Ergebnisse und alles andere kommt dann von alleine. Ich meine, das hört sich immer so abgedroschen an, aber wir werden ja den Fußball auch nicht alle neu erfinden.
Ja, also ich sage, wichtig ist auch natürlich schon das Wie und die jetzt, wenn ich jetzt sagen, die Leistung gegen LASK im Speziellen war ja sehr, sehr überzeugend und das Entscheidende ist, dass wir auch, dass in vielen Phasen wir gegen LASK unsere Spielweise auf den Platz gebracht haben. Und auf dem kann man dann wieder aufbauen, weil die Spieler auch immer mehr Sicherheit kriegen. Ist, denke ich, ganz ein normaler Prozess. Und ich glaube, dass trotzdem im Hinterkopf ein Faktor ist, dass, wie der Martin gerade erwähnt hat, wir sind in die letzten, ich habe es vorhin selbst erst gesehen, so richtig vor Augen, wir sind in die letzten 8 Spiele praktisch, glaube ich, ganz selten als Verlierer vom Platz gegangen. Und das macht
zweimal.
Ja, und das macht natürlich was mit einem. Das gibt einem immer mehr Sicherheit. Jeder, der selbst gespielt hat oder Trainer ist, kennt das Gefühl, dass man dann irgendwie geht man zum nächsten Spieler und sagt, Sepp, er hat die Überzeugung, dass man keine Tore kassiert, dass man nicht verliert so leicht, dass man eher gewinnt. Und natürlich ist es immer hilfreich, speziell wenn man eine Mannschaft neu übernimmt, aber das ist immer so, nicht nur bei der Austria, wenn man eine Mannschaft neu übernimmt, speziell zu Beginn können das Beschleuniger sein, dass man Vertrauen in die Ideen gewinnt und dass die Spieler schneller Vertrauen gewinnen in die Dinge, die man umsetzt und ist natürlich ein unterstützender Faktor, wenn die Ergebnisse auch stimmen.
Alfred, du warst ja selbst lange Zeit Trainer, wurde deiner Meinung nach Stefan Helm unrecht getan, zu schnell vor allem, ja, von Fanseite. Wir wissen alle, im Fußball erzählen, die Ergebnisse haben wir auch schon oft genug besprochen, aber ist es da nicht einfach zu schnell, zu negativ geworden? Diese Spirale, die dreht sich ja immer schneller. Wurde da Stefan Helm unrecht getan?
Ja, also, wenn du mich fragst, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von José Mourinho, wie du vielleicht mitbekommen hast, in Europa League und Conference League Übertragungen, die er Sky gemacht hat, immer jetzt aus einem einfachen Grund. Dieser Mann wurde seinerzeit, glaube ich, Übersetzer beschimpft damals.
Bei Bobby Robson.
Ja. Richtig, bei Barcelona, ne? War das.
Richtig.
So, genau. So, also einer, der im Trainerteam dabei war, um eben Spieler, die der spanischen Sprache oder welche auch immer nicht mächtig waren, behilflich zu sein und so weiter, ist ja wurscht. Als übersetzende Kraft ist ungefähr 20 Jahre oder 25 Jahre später einer der erfolgreichsten Trainer überhaupt. Was mir irgendwie auf den Sack geht, aber nicht den da unten.
Auf den Reissack, ja?
Ja, genau, auf den Reissack, weil ich habe zu Hause immer viel Reis für den Ernstfall eingebunkert. Was mir also auf den Reissack geht, ist, dass man extrem schnell urteilt. Ja? Viele Trainer müssen ja die ersten Schritte machen in ihrem Trainerdasein. Und nach dem ersten Schritt kann es ja nicht sein, dass man schon ausgemustert wird, weil der vielleicht nicht so erfolgreich war. Sonst wäre ja die heutige Trainerlandschaft, wie ich schon erwähnt habe, vielleicht sogar bei den größten Namen völlig leergefegt. Also bitte.
War das jetzt Selbstkritik, Alfred?
Ja, natürlich, meine auch, weil ich Trottel hat ja auch in diese Richtung für sich selber Schaden zugefügt. Egal, was ich sagen will, von außen die externe Kritik ist deshalb so schnell geworden, Otto, um das einzugehen, was du gesagt hast, die Spirale, weil wir in einer Welt leben, wo das Gestern in super Zeitlupe ist, das Heute und das Morgen
Also, um das zu übersetzen, alles wird schneller, alles wird schnelllebiger, auch aufgrund der Medien oder vor allem von Social Media, und zu Hause sitzen nur noch Experten. Stefan, ist das etwas, was Sie sich manchmal auch denken? Ich weiß, Sie schauen sehr selten ins Internet, vor allem was Social Media Kanäle betrifft. Sie haben auch gesagt zu den Austria-Fans, ich bitte nur um eine faire Chance. Sehen Sie das mittlerweile etwas entspannter, positiver, auch nach den
Erzählungen? Aber beim Hagen, Stefan, gibt es schon Internet, oder?
Naja, bei uns in Burgenland, manchmal fällt es auf.
Wird man schnell.
Nein, also noch, klar, ich weiß schon, das ist alles nicht so einfach, aber ist das etwas, dem Sie jetzt positiver entgegenblicken, auch die was die Fans betrifft? Sie haben gesagt, es gab auch nicht eine Aussprache, aber sie fördern Kommunikation mit den Fans. Ist das etwas, wo Sie dem Ganzen jetzt schon positiver gegenüberstehen? Ja,
na, also muss ich richtigstellen, so vor die Fans, die hier im Stadion sind und mit denen ich so in Kontakt bin, die also wirklich auch die sind, die da Aufwand betreiben und beim Verein was machen und unterstützen, oder an die ist das nie gerichtet gewesen, weil die waren eigentlich immer unterstützend und das habe ich nie so empfunden. Und wenn man ausscheidet in den Europacup, sind die unzufrieden, genauso wie ich unzufrieden bin, das ist total verständlich. Das mit der Objektivität habe ich eher so auf die Gesamtlandschaft bezogen, von Leuten, die von außen auf die Austria schauen und vielleicht auch manchmal sogar in einer gewissen Weise Interesse haben, weil sie da reißerisch irgendwie Aufmerksamkeit erregen wollen. Von den Seiten habe ich eher so empfunden, dass da was konstruiert wird, was in dem Sinn nicht da ist. Und ich muss aber auch sagen, natürlich kriegt man das ein bisschen mit und man freut sich nicht drüber, aber gleichzeitig ist es nicht so, da denke ich nicht an mich, sondern für mich ist wichtig, dass ich denke dann an den Verein und an die Mannschaft, mit den Leuten, mit denen ich da zusammenarbeite, mit denen ich mithelfen will, das in die richtige Richtung zu lenken. Und das ist dann für mich der Fokus und da lenke ich auch meine ganze Arbeit drauf. Und dementsprechend ist immer etwas unangenehm, wenn Kritik aufkommt, aber Kritik gehört dazu und ist auch in einer gewissen Weise ein Antrieb, weil das auch Energie freisetzen kann, und dementsprechend ist das part of the game. Und wenn man sich als No-Name sich das erarbeitet, dass man das Vertrauen geschenkt kriegt und dass man den Job machen kann, dann hätte ich in den letzten 7 Jahre, wo seitdem Profifußball tätig bin, öfters in Situationen gehabt, wo ich gesagt, okay, das ist nichts für mich, aber im Gegenteil, das hat mich mal angespornt. Und wenn ich jetzt auch bei den Heimspielen, was da für eine Power dahinter ist, was wir da für eine positive Unterstützung haben, was wir da für eine Atmosphäre bei den Spielern haben, dann muss ich sagen, jedes Prozent, das ich investiert habe, in die letzten 7 Jahre, und jetzt seit ich bei der Austria bin, hat sie 100-mal ausgezahlt und bin außerdem sowieso ein positiv denkender Mensch, dass wir das da in die richtige Richtung lenken können. Und so gesehen war das nicht so ein großes Thema. Mein Fokus war immer darauf, wie können wir das da am besten hinkriegen. Und da geht es nicht nur um mich, ich habe ein Trainerteam rund um mich, ich habe andere Mitarbeiter im Verein, und so gesehen ist das alles in allem, gibt es überwiegend da ganz viele positive Aspekte.
Ja, eine Frage, die da gut reinpasst, von einem interessierten Fan, Chris Live 83, Punkt dazwischen. Wie geht man als junger Trainer mit dem Druck um? Wie ist das bei Ihnen? Gehen Sie dann in Barmhagen in der Heimat im Burgenland laufen oder sitzen Sie mit Ihrer Familie zusammen, mit den Kindern, und holen sich da einen klaren und freien Kopf? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Ist eine gute Frage, und ich glaube, man muss sich bewusst damit auseinandersetzen. Also ich rede mir jetzt nicht ein, das macht nichts mit mir, sondern es ist so, man spürt den Druck, den man sich selbst macht, wenn man ja einfach auch das Vertrauen zurückgeben will, das in einen gesetzt worden ist. Man will ja was Positives erschaffen, man will ja erfolgreich sein, man will dem Verein was zurückgeben, man will den Fans was zurückgeben. Und mein Zugang ist da einer, ein Zugang ist, dass zum einen ist so, dass ich bewusst, wenn ich den Job bei der Austria annehme, gehe ich mal für 1-2 Monate auf jeden Fall in den Arbeitsmodus. Das heißt, da ist mir bewusst, da gibt es nicht so viel Zeit, um zum Regenerieren, sondern da ist man einfach in dem Modus, wo man sehr viel investiert, wo man den Stein ins Rollen bringen muss. Und da gehe ich bewusst in diesen Modus rein. Und da gehe ich auch, und da bin ich ja darauf eingestellt, dass nicht immer alles rund läuft und so weiter. Und das ist in der Position vollkommen normal und man muss jeden Tag Entscheidungen treffen. Mit dem muss man sich bewusst auseinandersetzen, und ich habe aber genug Zeit gehabt, mich auf das vorzubereiten. Natürlich kann man sich jetzt nicht im Detail auf das vorbereiten, was da Neues passiert, aber ich habe mich schon gedanklich darauf vorbereitet, was da auf mich zukommt. Und habe ja in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, lernen können von Trainern, die durchaus viel Erfahrung gehabt haben. Und ja, aber um die Frage zu beantworten, mein Zugang ist zum einen, wenn ich im Arbeitsmodus bin, geht der Fokus ganz klar, was kann ich direkt beeinflussen und auf das konzentriere ich mich zu 100%. Und das zweite ist, wenn es dann irgendwann eine Gelegenheit gibt, ist nicht oft der Fall in der Phase, aber dann fahre ich nach Hause, gehe in den Garten, mache was mit meiner Familie, um zumindest für kurze Zeit Abstand zu gewinnen, um Energie zu tanken, und dann geht's schon wieder weiter. Und es ist eine Herausforderung, an der man wachsen kann, und so muss man das auch sehen. Es ist eine Gelegenheit für mich, besser zu werden, und so gesehen muss man auch mit dem umgehen können.
Alfred, wie gefallen dir die Herangehensweisen von Stefan Helm? Diesbezüglich, wie bist du damals mit Stresssituationen umgegangen? Aktuell ist es wahrscheinlich so, du gehst auch sehr gerne in den Garten, wenn du, um Gottes Willen, darf ich das jetzt so sagen, Druck verspürst. Aber warum solltest du Druck haben? Du bist ja kein Trainer mehr.
Naja, Otto, du, glaube ich, du machst einen kleinen Fehler. Oh. Der kleine Fehler besteht im Folgenden. Du, wenn du ein Spiel kommentierst, machst du dir dabei Druck? Natürlich, weil du
willst kommentieren.
Ja, nicht nur Vorfreude, sondern du weißt, da hören dir jetzt 300.000-400.000 Menschen zu unter Umständen und da willst du dir keinen Fehler erlauben und so weiter und so fort. Das heißt, du hast
so wie im Podcast.
Einen Grunddruck gibt es ja in jedem Beruf. Ja, das ist ja keine Frage. Wenn der nicht da ist, ist ja das alles nur mehr Larifari. Daher, den Grunddruck verspürt auch der Martin. Wenn er jetzt Pep Leinders zum Beispiel am Sonntag bei Doc und Tore zu exklusiv. Gast haben wird, exklusiv, wo er vielleicht ihm auch diese Fragen stellen wird, die jetzt an Stefan gestellt wurden, wie er mit Drucksituationen umgeht, wie war das damals bei Jürgen Klopp, wie ist der umgegangen? Das heißt, Druck ist ja was völlig Normales. Und wäre das nicht da, dann wäre das völlig falsch. Also,
ja, genau, die Frage ist immer nur, wie man damit umgeht. Manche sind dem Druck nicht gewachsen und schaffen es nicht.
Ich hatte einmal ein witzig vielleicht nicht für alle. Ich war beim Arzt, die Ärztin fragt mich bei einer Untersuchung, ob ich schmerzempfindlich bin sehr, und ich sage nein. Dann schaut sie und ich sage, wissen Sie, ich habe einen Trick gegen Schmerzen. Und sie sagt, Trick, welchen? Und ich sage, ich beziehe die Schmerzen nicht auf mich, sondern auf einen anderen, zum Beispiel auf Sie. Erstens weiß geworden im Gesicht, behandle mich, ich schreie, au! Und Sie, na beziehen Sie doch ruhig den Schmerz auf mich.
Wir hoffen, dieser unter Anführungszeichen armen Ärztin geht es wieder gut und sie ist schmerzfrei. Denk nicht allzu oft an Sie, wenn du mit Druck nicht umgehen kannst, Alfred. Martin, hast du eine Meinung zu dieser Geschichte oder lassen wir das jetzt einfach?
Nein, da ist eine gewisse Verschwiegenheit eigentlich auch oft angesagt.
Aber ja, er hat ja nicht den Namen gesagt, der
Ärzte. Nein. Passt schon. Nein, mit Drucksituationen gehen, wie wir gerade eben gehört haben, alle ein bisschen anders um. Ich meine, vom Alfred gibt es ja auch Geschichten aus seiner aktiven Zeit als Trainer. Da hat er ja auch Druck verspürt. Und da musste er dann auch Mittel und Wege finden.
Ja, ich fand es immer wieder inspirierend, den Alfred dabei verfolgen zu dürfen, beziehungsweise zu sehen. Auch darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen, aber Alfred, du hast gesagt, der Kader der Wiener Austria ist sehr spannend zusammengestellt. Was müssen die Ansprüche in dieser Saison sein? Jetzt wollen wir natürlich den Druck auf Stefan Helm nicht unbedingt erhöhen, aber du wirst deine Meinung haben.
Ja, ich habe schon eine Meinung, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass zum Beispiel das Transferfenster schon zu ist. Das verstehe ich insofern.
Nein, warte, bis 5. September offen.
Naja, warte, schon zu ist in Deutschland zum Beispiel. Also in den größeren Ligen ist das schon 30 Tage vor. Genau, das heißt also, wenn ich jetzt an Winlöf denke, der ja von Bayern München der Leihe jetzt da ist, dann werden diese Clubs anstatt einen vielversprechenden Spieler, der vielleicht jetzt nicht der Chance ist zu spielen, etc., dann werden die sagen, Österreich ist eine Top-Ausbildungsliga. Da spielen zwei in der Champions League mit und vielleicht zwei sogar in der Europa League. Das heißt, diese Liga ist schwer. Da können wir unsere jungen Spieler hinbringen. Dort werden sie lernen. Ich glaube, Österreich etabliert sich immer mehr auch in diese Richtung, dass man eben auch Spieler bekommen kann, die man sonst normalerweise nicht bekommt. Und da könnte durchaus noch was geschehen. Das würde nur eines befeuern, dass auch die Jungen merken, die Austria oder andere Vereine auch in Österreich, da kann meine Karriere beginnen. Und aus dieser Sicht sollten die jungen Spieler das auch sehen. Weil Spieler, die 17 Jahre sind, da gibt es welche in diesem Kader, wenn die jetzt ein, zwei Jahre gut spielen, sind vielleicht mit 19 schon gefragt, um verkauft zu werden, was ja auch dem Budget der Austria vielleicht gut tun würde. Daher zusammengefasst, der große Fokus sollte darauf liegen, dass man diese Burschen auf das nächste Niveau hebt, in allen drei Ebenen. Und da bin ich überzeugt, dass das Trainerteam mit dieser Sichtweise, die wir erteilen, Stefan, die richtigen Schritte setzen wird und die Austria wird dann am Ende davon profitieren.
Und in weiterer Folge würde das dann bedeuten, Stefan Helm, dass die Wiener Austria in der Meistergruppe mit dabei ist? Oder habe ich jetzt Alfred Tater falsch interpretiert?
Alfred. Ja, also das ist natürlich ein Ziel und wäre für alle hilfreich, wenn uns das gelingt. Und ich sehe es genauso, wie der Alfred gerade gesagt hat, dass die österreichische Liga ist definitiv interessant und alleine, wenn man schaut, wo die Spieler jetzt zuletzt von der Austria Wien gelandet sind, Aslani oder Franz Kretzig oder auch der Chris Früchtl, und da gibt es noch einige mehrere, die einen ganz guten Schritt gemacht haben von der Austria Wien, und dementsprechend sehe ich das genau gleich, dass Österreich definitiv eine Liga ist, die man schon als Sprungbrettliga bezeichnen kann, und das ist auch eine Chance für die Vereine, dass man da sehr interessante Spieler bekommen kann.
Ja, und was sollte, muss der Anspruch der Wiener Austria sein, Meistergruppe nach dem Grunddurchgang, Stefan?
Ja, ich glaube, dass das Ligaformat das erste Ziel einmal vorgibt. Jeder Verein möchte über dem Strich sein auf 22 Runden, und genauso ist es bei uns auch. Und ich denke, dass wenn wir auf unserem Top-Level unsere Leistung bringen können, wenn uns das gelingt, dann sehe ich uns auf einem guten Weg. Aber es ist uns auch bewusst, dass wir immer abrufen müssen, kontinuierlich punkten, sodass wir dann im richtigen Moment da wirklich da sind.
Ich wollte nur ergänzen, Tabakovic und Braunöder.
Ja.
Vielleicht noch zwei bessere Beispiele, die auch zeigen,
genau, was
möglich ist. Dass trotz dieser nicht einfachen aktuellen Situation, deswegen hat man vielleicht dann nicht das erzielen können an Ablösesummen, was man sich gerne wünscht, aber das ist halt im Moment einmal so, wenn man dann sieht, was zum Beispiel die Konkurrenz, selbst Rapid, aber vor allem auch Sturm und Salzburg mittlerweile lukrieren. Aber das ist natürlich der Weg und der Sinn auch, das, was Jürgen Werner ja auch vorhat. Genau, apropos Jürgen Werner, Stefan, ja, was verdankst du ihm alles bisher?
Naja, weiß nicht, auf was du Bezug nimmst, aber...
Alles, du warst ja beim LASK schon.
Ja, und der Dominik Thalhammer?
Ja, also ich kann es schwer einschätzen, wie das damals beim LASK wieder verlaufen war. Ich war bei Grasshopper Club, gerade zu dem Zeitpunkt wieder Co-Trainer in der ersten Mannschaft und habe eigentlich vorgehabt zu bleiben. Und dann hat sich der Lars gemeldet, weil Erstkontakt hat über den Dominik Thalhammer stattgefunden und dann halt die Gespräche, die Vertragsgespräche, wenn man so sagen will, dann war der Jürgen Werner schon eingebunden und weiß nicht genau, wer dann die treibende Kraft war, aber so im Konglomerat Jürgen Werner, Dominik Thalhammer bin ich dann zum Lars gekommen, und jetzt war es so, dass sie da Manuel Ortlechner gemeldet hat, in erster Instanz, damals, als ich die Young Violets übernommen habe. Und jetzt dann, als ich dann die erste Mannschaft übernommen habe, war es so, dass der ganze Verein sich für diese Lösung ausgesprochen hat. Und diese breite Unterstützung spüre ich auch jetzt. Aber natürlich ist es so, dass der Manuel Ortlechner und der Jürgen Werner sind die Sportverantwortlichen. Und dementsprechend sind sie natürlich auch die mir dann in erster Linie so direkt jetzt so das Vertrauen ausgesprochen haben, im Sinne von, dass wir das dann alles abgewickelt haben.
Ja, wenn wir schon bei diesem Thema sind, Personen, die wichtig waren im bisherigen Verlauf ihrer Trainerkarriere, natürlich auch Thorsten Fink, der hat sie zur Austria geholt, als Videoanalyst, sozusagen von Sky wegverpflichtet, war schwierig, diesen Abgang irgendwie zu kompensieren, aber hat irgendwie dann trotzdem geklappt. Aber Stefan, wie wichtig ist Thorsten Fink für Sie? Sind Sie weiterhin noch in Kontakt mit ihm?
Ja, also natürlich, jetzt ist auch schon wieder länger her, dass wir uns gehört haben, und er war total wichtig für mich. Er war erstens einmal der, der mich zu Austria Wien gebracht hat damals, und hat mich schon 5 Monate später dann praktisch vom Videoanalysten zum zweiten Co-Trainer ernannt beim Grasshopper Club, was für mich ein ganz wichtiger Schritt war. Da hat mir total viel Vertrauen entgegengebracht und war ein großer Förderer von mir, und er weiß es auch, dass ich ihm dafür mein restliches Leben dankbar bin. Und ich freue mich auch immer, wenn ich verfolge, dass bei ihm auch gut läuft.
Also so. Du hättest ja eigentlich auch mit ihm nach Japan und jetzt da wahrscheinlich nach Belgien mitgehen können.
Ja, also nach Japan definitiv noch. Und auch so weiß ich, dass er sehr viel auf mich hält, genauso wie es umgekehrt ist. Wie ich eh schon gesagt habe, habe ich ihm sehr viel zu verdanken. Und das weiß er auch, dass ich das ihm immer auch anrechnen werde. Und aber wie jetzt nach Belgien ist, habe ich auch schon doch meinen Weg ein bisschen etabliert gehabt. Also von dem her war es jetzt immer das große Thema. Aber er ist definitiv einer, von dem ich ganz viel mitnehmen konnte. Und speziell auch in Hinsicht auf Mannschaftsführung, Spielidee, Professionalität und auch, was betrifft so Führung vom Trainerstab und so, wo ich finde, dass er das auf eine ganz spezielle Art gemacht hat und auf eine echt top war. Der hat da ganz viel Strahlkraft gehabt, immer und so weiter, und habe ganz viel von ihm mitnehmen können, ja. Und war für mich echt ein top Einstieg, weil der Thorsten ja mit seiner Bayern-Vergangenheit HSV-Trainer war, ein Basel-Doublesieger. Bei ihm war also wirklich diese geballte Fußballerfahrung auf allen Ebenen. Und da habe ich natürlich einen super Einstieg gehabt, wo ich gleich so schon auf einem sehr hohen Level Zugang zum Fußball bekommen habe.
Ja, und dann beim LASK und der Dominik Thalermann, sie auch gemeinsam mit Emanuel Bogatetz gearbeitet. Dann ging es als Trainerteam zum SK in St. Pölten. Dort ist es dann unter Anführungszeichen leider nichts geworden mit dem Wiederaufstieg in die österreichische Bundesliga. War es Ihnen dann aber schon ziemlich klar, okay, irgendwann muss das Ganze zu einer One-Man-Show werden, wenn ich sozusagen Cheftrainer werden möchte, da geht es einfach nicht im Team. War Ihnen das dann klar, vor allem in dieser Zeit beim SK St. Pölten?
Nein, würde ich so nicht sagen. Es hat einfach die Konstellation perfekt zusammengepasst. Und man muss ja auch sagen, beim SK St. Pölten, es ist was Neues gewesen. Ich glaube, so in der Form, es hat schon Trainerteams gegeben in Österreich, aber der Austria Wien, wenn ich mich noch richtig erinnere, ist halt schon ein bisschen länger her.
Ja, Frankie Schinkels und Peter Stöger.
Ja, und die gehen noch weiter vor. Toni Pfeffer und Walter Hörmann, glaube ich.
Genau.
War jetzt nicht so erfolgreich.
Nein, deswegen habe ich Peter Stöger und Frankie Schinkels genannt.
Ja, aber das war ja sehr Zeit damals. Da gab es den Umstieg dann aufs Traunach und so weiter.
Und, ja, die Konstellation hat einfach passt bei SK in St. Pölten, und im zweiten Jahr sind wir ja mit der jüngsten Mannschaft der Liga, abgesehen von den zwei Mannschaften, am Schluss noch weiter gespielt, und sie finde ich alles in eine richtig gute Richtung entwickelt. Und was man auch sagen muss, dass der Emanuel, der ja auf unglaublichen Erfahrungsschatz seiner Spielerkarriere zurückgreifen kann, habe ich ganz viel mitnehmen können, weil unglaublich ist, wie viel, wo der seine eigenen Standards ansetzt, was Fußball angeht, in alle Bereiche. Und so gesehen war das eine super Zeit, und es war zu Beginn, wo wir sehr viel investieren müssen, dass das einmal funktioniert. Im zweiten Jahr ist sehr gut gelaufen, im dritten Jahr haben wir viel dazulernen können, weil auch Dinge nicht so optimal gelaufen sind, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Aber es war eine schöne Zeit, der phasenweise von Erfolg gekrönt war. Ganz am Schluss haben wir dieses Ziel nicht erreicht. Aber ich glaube, bis jetzt einen super Kontakt zu St. Pölten, zu den ehemaligen Verantwortlichen. Es ist einfach im Fußball so. Ich glaube, ich bin mit den Spielen, die als Trainer hauptverantwortlich, auch wenn wir natürlich als Trainerteam agiert haben, bin ich, glaube ich, einer von den längst dienenden Trainer, die St. Pölten gehabt hat in den letzten 15 Jahren. Und so gesehen war das eine lehrreiche und gute Zeit, und hat zu dem Zeitpunkt gepasst, auch in der Konstellation. Und danach haben wir wieder unseren eigenen Weg gemacht, ist alles gut.
Ja, beeindruckender Werdegang, muss man sagen. Ihre Entwicklung, seit Sie bei uns Videoanalyst waren bei Sky, und jetzt sind Sie eben Cheftrainer der Wiener Austria. Alfred, am Sonntag geht's für die Veilchen auswärts nach Altach. Was erwartest du dir vom Auswärtsmatch der Violetten? Wie siehst du die Altacher? Die haben ja auch eine ganz ordentliche Saison bislang gespielt.
Ich denke, dass wir heuer eine Liga vorfinden mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Zurzeit ist das eben Salzburg beziehungsweise auch Sturm, wobei Sturm mit nicht Top-Leistungen trotzdem gewinnt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, alle anderen sind mehr oder weniger, und das sage ich wirklich bewusst, fast im Bereich, wo es so ist, dass man nicht sagen kann, wer gewinnt. Ja, also Alltag gegen Austria zu tippen, ich meine, ich bin ein routinierter Tipper, aber das ist echt ein schwieriges Unterfangen.
Zuletzt warst du sehr gut unterwegs, muss ich sagen.
Ja, ich werde auch immer besser. Ja, das ist ja auch. Das nennt man Entwicklung.
Ja?
Nein. Ich befähige mich selber, besser zu tippen.
Befähigungstipper hast du es.
Genau, ein Befähigungstipper.
Also Alfred ist ein Befähigungstipper, das haben wir heute auch dann gelernt. Stefan, was erwarten Sie sich vom Auswärtsmatch? Ihrer Mannschaft in Alltag wird natürlich keine einfache Aufgabe.
Ja, es ist eh wieder Alfred gesagt, ich sehe es genau gleich. Es gibt ein, zwei, drei Mannschaften, die sich einfach auch budgetär von den anderen wegentwickelt haben. Und wie wir alle wissen, sind Fußballtabellen zum großen Teil Budgettabellen und Mannschaftswerttabellen. Es ist einfach so. Und wir sind aktuell, glaube ich, auf dem Weg, wo wir die anderen nicht, ich habe das einmal gelesen, darum verzeih, dass ich es auf Englisch sage, Alfred. Aber wir sind nicht die anderen outspenden, sondern wir müssen sie outsinken teilweise. Wir müssen, glaube ich, andere Dinge aktuell besser machen. Und ich glaube aber, dass wir auf einem guten Weg sind. Und es ist so, wie der Alfred gesagt hat, dass unter diesen Mannschaften ist, glaube ich, sehr ausgeglichen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt so den Trend etablieren und vor allem auch den Trend, wie wir aufgetreten sind gegen den LASK. Aber es ist uns auch bewusst, dass jeder einzelne Spieler da auf sein eigenes Top-Leistungsvermögen kommen muss und dann ist uns auf jeden Fall was zuzutrauen.
Dann zum Abschluss, Stefan, noch kurz bitte auf Deutsch übersetzen, das mit dem Outspenden. Ich glaube, das war dem Alfred nicht ganz so klar.
Einfach gesagt, wir haben nicht so viel Geld, dass wir mehr ausgeben wie die anderen aller Bayern München und deswegen die anderen ausstechen, ja. Sondern wir müssen auf andere Prozesse vertrauen, dass wir kluge und gescheite Entscheidungen treffen und gut arbeiten. Und das ist unser Weg, den wir gehen.
Das ist ganz im Sinne vom Alfred, oder?
Ich finde, das war jetzt die perfekte Übersetzung. Alfred, alles klar jetzt?
Sehr viel klar, aber ich verstehe nicht, warum Schulden so negativ sein sollen. Österreichische Schulden und die Schulden von allen Ländern dieser Welt sind eklatant. Also man muss Schulden viel netter sehen, als wir vielleicht immer das negativ bewerten.
Alfred, jetzt bist du auch noch ein Befürworter von Manchester City, oder wie? Und Barcelona. Und Real Madrid, oder wie?
Das meine ich damit nicht. Wo ich
mit dem Schuldengeld.
Also wir schließen ab, Alfred Tata, für den Schulden nicht schlimm. Ich, ehrlich gesagt, muss keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Stefan Elmer, Martin Konrad das sehen, aber wenn es nicht durch irgendwelche Diskussionen um Schulden gibt, würde ich den heutigen Podcast, so wie es tut, für beendet erklären und mich bei meiner Gesprächsrunde recht herzlich bedanken. Natürlich vielen Dank, Stefan Helm, fürs heutige Dabeisein und natürlich alles Gute an Sie und Ihr Team für die kommenden Wochen und Monate. War sehr interessant, sehr spannend. Danke fürs Dabeisein.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Danke auch. Mich hat es nicht überrascht, Otto wollte ich sagen, weil es ja auch eine akademische Runde war, nicht? Immerhin Magister Stefan Helm. Das
Entschuldigung, habe ich gesagt überraschenderweise? Nein.
Ich würde sagen, für mich nicht überraschend.
Für mich auch nicht.
Ich habe
mit nichts anderem gerechnet. Vielen Dank natürlich auch an dich, Martin, und vor allem an dich, Alfred, für die angeregte Diskussion. Und was haben wir jetzt am Ende noch gelernt? Was? Befähigungstipper, genau. Vielen Dank an Alfred, den Befähigungstipper, fürs Dabeisein.
Du kannst das am Freitag nachlesen auf skysportaustria.at.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und dann habe ich noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Donnerstag, sprich heute, gibt es um 18 Uhr die Auslosung zur Ligaphase der Champions League. Mit dabei Sturm und Salzburg. Das ist überhaupt das erste Mal, dass zwei österreichische Teams im Hauptbewerb der Königsklasse vertreten sind. Am Freitag folgt die Auslosung zur Europa und Conference League. Wir hoffen, dass es der LASK und Rapid in die Europa League schaffen. Am Wochenende geht es mit der fünften Runde der Admiral-Bundesliga weiter. Dazu sehen Sie Spitzenfußball aus der deutschen Bundesliga und der Premier League und auch weiter in die US Open bei uns auf Sky. Also auch Spitzentennis mit dabei. Verbringen Sie noch eine gute Zeit mit unserem Programm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.